Grüße, Freunde des Rennsports, herzlich willkommen im eFort von eFormel.de, dem Insider-Podcast aus der Welt des elektrischen Motorsports. Der nächste Hersteller ist dabei. DS Automobiles hat sich offiziell für die Gen 3-Ära der Formel E verschrieben. Die aktuellen Antriebshersteller von Tachita bleiben uns somit bis mindestens 2026 erhalten. Ebenfalls in den Nachrichten, Stellantis denkt über ein zweites Formel E-Team nach und Sam Bird wünscht sich Mauern für den Valencia E-Prix. Und das und mehr geht's in dieser Episode. Mein Name ist Tobi Blum. Viel Spaß beim Hören! Helau, Alaf, Ale Hopf, was wünscht man noch so in diesen Tagen? Tobi ist mit dabei, der wird sicherlich Alaf sagen, ne?
Selbstverständlich, schönen guten Tag.
Live aus der Formel E, nee Quatsch, aus der E-Formel.de Redaktion zugeschaltet, soweit ist noch nicht. Wir haben uns letztes Mal so weit aus dem Fenster gelehnt mit unserer Super Bowl-Vorhersage und ich habe schon eingangs gesagt, meistens liegt man ganz weit daneben. Wir haben beide gesagt, die Kansas City Chiefs gewinnen das Ding und rückblickend muss ich sagen, sie haben verdient verloren. Oder?
Das kann man so sagen, ja.
Es war kein schöner Abend, ein Chiefs-Fan zu sein.
Oh, armer kleiner Tobi.
Ja, so ist es im Leben. Manchmal ist es einfach so und da muss man auch ein guter Verlierer sein. Gibt ja immer ein nächstes Mal. Viel spannender ist sowieso, was im Autorennsport passiert. Da schreiten wir, ich glaube, das ist ein Satz, den ich seit Wochen jedes Intro sage, mit großen Schritten in Richtung der Ria, aber jetzt halt wirklich. 3 Wochen noch, dann geht's los. Nee, 2 Wochen noch, dann geht's los. Oh Gott, es wird ja immer spannender. Das heißt, dieses Mal heute ist das letzte Mal mit einer, in Anführungszeichen, normalen News-Episode. Danach kommt die große Vorschau und dann kommt das große Rennen. Ich bin heiß wie Frittenfett. Aber, wie gesagt, heute erstmal alles ganz normal. Und in jeder ganz normalen Folge geht eine Episode los mit einem News-Überblick.
Einsteigen. Die Stellantis-Gruppe prüft ein Formel-E-Engagement von Alfa Romeo oder Maserati.
Eingeschlagen. Jaguar-Pilot Sam Bird will mit Barrieren die Strecke für den Valencia-E-Prix mehr Formel-E-like machen.
Wieder einsteigen. Adam Carroll ist als Neo-Ersatzfahrer zurück in der Formel-E.
Und dabei bleiben. DS geht auch in der Gen-3-Ära der Formel-E an den Start. Es ist die nächste Knallermeldung. Naja, so Knaller vielleicht auch nicht. Aber eine schöne Meldung. Wir haben schon im November von Mahindra gehört, die sich als Herstellermannschaft für die Gen-3-Ära der Formel E verschrieben haben. Kurz danach haben Audi und BMW wiederum ihren Ausstieg aus der Formel E bekannt gegeben. Aber nach den schlechten Nachrichten kommen die guten Nachrichten. Der zweite Konstrukteur hat sich zur Formel E committed. DS Automobiles. Bislang Werkspartner von Tachita. Das sind gute Nachrichten, oder?
Auf jeden Fall, denn es war ja die Frage, ob möglicherweise ein aussterbender Hersteller droht, nachdem bekannt gegeben wurde, dass mit Audi und BMW 2 Hersteller ja auch schon Ende diesen Jahres aussteigen. Und das ist es auf jeden Fall ein sehr gutes Zeichen, dass DS sich auch langfristig, also bis 2026, committed hat, an der Formel E teilzunehmen.
Die sind ja auch schon eine ganze Weile dabei, die Franzosen in der Formel E. 2015 hat das alles angefangen, damals als Hauptsponsor von Virgin Racing. Dann war DS erstmal der Motorenlieferant von Virgin und dann von Tachita. Und ab da ging die Erfolgsstory so richtig los, nicht wahr?
Auf jeden Fall. Mit Tachita zusammen hat man in den vergangenen Saisons alle 4 Titel gewonnen. 2-mal Fahrer- und 2-mal Teamtitel. Und ja, will auf der Welle des Erfolgs weiterreiten, hat man jetzt auch gute Chancen, das in der kommenden Saison fortzusetzen und eine Fortsetzung der Partnerschaft mit Tachita auch über die Gen-2-Ära hinaus ist eigentlich nur noch Formsache.
Würde ich eher auch mal von ausgehen. Also vielleicht könnte DS noch ein anderes Team mit Motoren beliefern. Die Möglichkeit besteht ja auch aktuell immer, aber ich meine, Tachita ist so fest an DS gebunden, die funktionieren so gut miteinander. Formal wäre es eine Möglichkeit, dass DS und Tachita sich trennen und DS dann plötzlich ein anderes Werksteam mit Motoren beliefert. Aber ich gehe mal auch fest davon aus, dass DS und Tachita gemeinsam beieinander bleiben werden. Aber der Vollständigkeit halber muss man das sagen. Tachitas Teilnahme ist noch nicht offiziell, nur die Teilnahme vom Motorenlieferant DS. Ist ja auch langsam Zeit gewesen, Tobi. Die Deadline war für den 31. März angesetzt. Ist nicht mehr viel Zeit, um sich zu committen. Und wir haben bislang nur zwei Hersteller.
Genau, 6 Wochen sind es noch bis zum 31. März, wo die Frist offiziell abläuft, bis wann sich ein Hersteller für die Gen 3-Ära einschreiben muss. Aber ich gehe davon aus, dass es nicht nur bei diesen beiden Herstellern bleiben wird, sondern dass da noch weitere Folgen werden. Mercedes und Nissan beispielsweise, da unken es die Spatzen von den Dächern oder pfeifen es die Spatzen von den Dächern, besser gesagt, dass da soll die Bekanntgabe höchstwahrscheinlich jetzt auch schon in Kürze erfolgen. Jaguar und auch Porsche haben ja sich auch in letzter Zeit so geäußert, dass da auch daraus zu schließen ist, dass ein Formel-E-Ausstieg ebenfalls kein Thema sein dürfte. Bleiben im Endeffekt noch die beiden Privatteams, NIO und Dragon, oder beziehungsweise die Privatteams, die halt keinen großen Hersteller im Rücken haben. Da muss man abwarten, ob auch weiterhin Herstellerstatus bestehen bleibt. Aber selbst wenn nicht, wären es immer noch 6 Stück. Und ich denke, das ist doch eine hervorragende Zahl.
Ich habe jetzt in der letzten Woche gehört, dass die Formel E darüber nachdenkt, eventuell Strafen einzuführen für Hersteller, die in der Gen-3-Ära die Serie verlassen. Kannst du mir das nochmal erklären? Wie stellen die sich das denn vor?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Da hat, glaube ich, aber auch der ein oder andere Journalist etwas übers Ziel hinausgeschossen. Es ist ein neues Regelwerk veröffentlicht worden, das ein Hersteller, wenn er an der Formel E teilnehmen will, verpflichtet, die Antrittsgebühren für alle 4 Saisons grundsätzlich zu zahlen. Auch wenn man nicht an allen 4 Saisons teilnimmt. Damit will man einen finanziellen Anreiz setzen, ja, wie jetzt bei Audi und BMW einen vorzeitigen Ausstieg zu verhindern. Aber dass das eine Geldstrafe ist, ja, wie gesagt, ist kann man so interpretieren, aber würde ich an der Stelle jetzt nicht tun.
Dann sieht das doch so aus, als würden wir in Gen 3 eine ganze Menge gute Hersteller irgendwie an Bord haben. Wenn Mercedes und Nissan noch nachziehen in den nächsten Wochen, ist solide, zusammen eben mit Mahindra und mit DS. Und du hast auch schon die anderen 4 irgendwie groß angesprochen. Jaguar, Porsche, Neo, Dragon, klingt eigentlich grundsolide. Und dann besteht ja noch die Möglichkeit, dass aus der Stellantis-Gruppe ein zweites Formel-E-Team dazukommt. DS gehört dazu, die sind Teil von der PSA-Gruppe, die Anfang diesen Jahres zu Stellantis wurde, gemeinsam mit Fiat Chrysler. Und diese neue Stellantis-Gruppe, fresher Name, finde ich, die wollen jetzt noch mehr in die Formel-E einrücken, Tobi. Und zwar mit Alfa Romeo oder Maserati. Das ist doch der Knaller, oder?
Ja, das ist auf jeden Fall eine überraschende Nachricht und etwas, was auf jeden Fall Mut und Hoffnung macht. Gerade der Name Maserati fällt ja nicht zum ersten Mal im Zusammenhang mit der Formel E. 2017 hatte der damalige Fiat Chrysler Boss Sergio Marchionne schon angekündigt, dass eine Marke der Ferrari-Gruppe in die Formel E einsteigen könnte. Ferrari selber wurde da nicht unbedingt als Option gesehen, aber spekuliert wurde damals schon über Maserati und das wäre auf jeden Fall eine Option. Man muss allerdings auch ganz klar sagen, ein Formel-E-Einstieg als Hersteller ist zwar denkbar, aber grundsätzlich fraglich, weil man mit DS ja schon einen Hersteller aus der gleichen Gruppe hat.
Das ist ja dann genau das gleiche Spiel, was Volkswagen davon abhält, mit 2 Teams in der Formel E zu sein, nicht wahr? Letztendlich macht das wenig Sinn für ein Unternehmen im Endeffekt, 2 Teams in der Formel E zu haben, nämlich mit Porsche und mit Audi. Deswegen steigt Audi unter anderem am Ende dieses Jahres aus der Formel E aus. Ich könnte mir stattdessen vorstellen, falls bei Stellantis man genau das Gleiche denkt und sagt, wir haben mit DS dann doch schon irgendwie ein Team in der Formel E, dass man dann mit Alfa oder mit Maserati so ein Titelsponsoring anstrebt. Wäre das eine Möglichkeit?
Das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit und das ist auch ein Prinzip, das bei bei Alfa Romeo ja nicht ganz unbekannt ist, denn genau das machen sie ja aktuell in der Formel 1. Ja, das sind sie Titelsponsor von Sauber Motorsport. Das Team mit Sitz in der Schweiz tritt unter dem Namen Alfa Romeo an. Und das ist genau das, was Titelsponsor bedeutet, ja. Sauber ist weiterhin der Rennstall, der hinter den Einsätzen steht. Die Motoren werden von Ferrari geliefert. Nur der Name des Teams lautet Alfa Romeo. Und Gerüchten zufolge steht das Formel-1-Engagement von Alfa Romeo aktuell auf dem Prüfstand, weil es doch relativ teuer ist. Da weiß man allerdings nicht, inwieweit sich die neue Budgetgrenze, die in der Formel 1 ja jetzt kommen wird, auswirken wird. Möglicherweise wird das Engagement da auch günstiger. Wenn das allerdings keine Option ist, die Fortsetzung der Partnerschaft mit Sauber, wäre so ein Franchise-Konzept, nenne ich es jetzt mal, ja auch in der Formel E eine Option. Und ja, wenn wir da uns mal im aktuellen Starterfeld umgucken, ja, sehen wir zum Beispiel das Andretti-Team, das ja aktuell noch BMW-Werksteam ist, allerdings in der Formel E bleiben möchte. Und da könnte ich mir durchaus vorstellen, dass man da DS-Motoren einsetzen wird und das Team dann unter dem Alfa Romeo-Branding einsetzen wird.
Das heißt, Andretti müsste dann, die kriegen ja voraussichtlich auch 2022 noch, es ist noch nicht ganz in trockenen Tüchern, aber darauf läuft es wohl hinter den Kulissen hinaus, BMW-Motoren, nämlich aktuell genau die gleichen, die 2021 zum Einsatz kommen. Das wird bei allen anderen Teams bekanntlich auch so sein, also alle Motoren, die am Ende der Saison 2021 in den Autos sitzen, die werden auch in der Saison 2022 eingesetzt werden können und es darf auch nichts Neues entwickelt werden. Und danach beginnt ja schon Gen 3 ab Ende 2022 dann. Und du denkst, dass eine Möglichkeit also ist, Andretti geht zu DS, sagt, hey Jungs und Mädels, eure Motoren haben in den letzten 3 Jahren immer die Titel gewonnen. Jetzt setze ich hier schon DS den Titel voraus. Aber naja, einfach auch mal aus dem Fenster lehnen. Und sie sagen, ihr habt Titel gewonnen, wir wollen euren Motor. Und DS sagt, ja, aber unter einer Bedingung, ihr kriegt Alfa Romeo als Titelsponsor oder Maserati.
Denkbar wäre es, und ich gehe fest davon aus, dass da auch bei Andretti bereits erste Gespräche hinter den Kulissen laufen. Ich weiß jetzt nicht, ob mit Stellantis selbst, aber die werden sich ja auch, wenn sie in der Formel E bleiben wollen, nach einem neuen Partner im Bereich Motoren umsehen müssen. Und ja, da ist die Anzahl überschaubar. Und ich denke, da werden schon erste Bemühungen aktuell laufen.
Wie sieht's mit Virgin aus? Die kriegen Audi-Motoren, das ist gesichert für 2022 und danach suchen die auch einen neuen Motor. Zurück zu DS?
Ich glaube nicht, denn die Trennung erfolgte auch nicht ganz einvernehmlich. Da ist dann doch ein bisschen Krach zwischen den ehemaligen Partnern gewesen und daher denke ich, dass Virgin da höchstwahrscheinlich einen etwas anderen Weg einschlagen wird.
Was ist denn jetzt dein Tipp? Wird Alfa Romeo aus der Formel 1 abziehen und dann der neue Titelsponsor, Namensgeber von irgendeinem Franchise-Team von DS in der Formel E? Oder doch eher Maserati? Die wollen doch elektrisch werden, oder?
Genau, und deshalb halte ich es auch für etwas wahrscheinlicher, dass Maserati in die Formel E kommen wird als Name. Und es ist Maserati ist ja an sich eine Sportwagenmarke, ja, die, wie du auch schon gesagt hast, zudem in der Zukunft vollständig elektrifiziert werden soll. In meinen Augen prädestiniert für ein Formel-E-Engagement.
Na, es bleibt spannend. Also, es ist natürlich eine ganze Menge Kaffeesatzlesen. Das gibt jetzt die allerersten Indizien dafür, dass eventuell Stellantis mit einem zweiten Formel-E-Team in die Serie möchte. Das heißt natürlich noch lange nicht, dass es so passiert. Aber das Denken daran macht doch Spaß und so Zukunftsthemen sind doch immer super, gerade in der Motorsportserie der Zukunft. Die Mauer muss weg, das hat man schon vor 32 Jahren gesagt hierzulande. Und jetzt fordert Sam Bird, die Mauern müssen wieder her. Das hat nichts mit Brexit zu tun, Tobi, oder? Der ist ja Brite, aber ich glaube, er hat eher einen anderen Hintergedanken dabei.
Genau, es geht um das Formel-E-Rennen in Valencia, das ja im April stattfinden wird und als Ersatz für den Paris-E-Prix in den Kalender gerückt ist. Auf dem Circuit Ricardo Tormo gibt es nämlich flache Curbs und große, weitgehend asphaltierte Auslaufzonen, denn die Strecke ist ja überwiegend zur Durchführung von Motorradrennen geeignet. Und das ist bei Autorennen, wie wir alle wissen, eigentlich kontraproduktiv, denn da wird jeder Zentimeter Asphalt, der zur Verfügung steht, auch tatsächlich genutzt, wenn man dann noch nur ein klitzekleines bisschen schneller fahren kann. Die echten Motorsportfans werden sich erinnern, im letzten Jahr beim Qualifying zu den 24 Stunden von Spa, da hat die Rennleitung die Track Limits, also die Regeln, dass die Strecke nicht zu verlassen ist, bis auf eine Kurve komplett aufgehoben. Und in der Folge haben die Fahrer abgekürzt und sich raustragen lassen, wo es nur ging, wenn sie damit auch nur ein klitzekleines bisschen Zeit gewinnen konnten. Jetzt ist das in Valencia natürlich auch so eine Sache. Das ist allerdings der Formel E auch bewusst, das Thema. Und man hat schon bei den Vorsaisontests, die ja da Ende November, Anfang Dezember stattgefunden haben, hat man bestimmte Stellen der Strecke elektronisch überwacht. Das funktioniert über Schleifen, die in den Boden eingelassen sind. Die melden, wenn da ein Fahrzeug drüber fährt. Und das ist auf jeden Fall eine Option. Jetzt hat es natürlich auch einen gewissen Nachteil, ja, wenn da jemand drüber fährt und anschließend die Rundenzeit gestrichen bekommt oder im Rennen eine Zeitstrafe bekommt, weil er da drüber gefahren ist. Das ist eigentlich nur eine Notlösung. Das hat mit schönem Racing überhaupt nichts zu tun. Und Sam Bird schlägt jetzt vor, dass mit baulichen Maßnahmen wie temporär errichteten Betonwänden an Kurvenausgängen sichergestellt werden soll, dass alle Fahrer innerhalb der Streckenbegrenzungen bleiben und das nicht übertreiben mit dem Rausfahren. Ja, hätte natürlich den Vorteil, dass die Situation für alle gleich ist und sollte jemand da mal gegen verstoßen, wird das Ganze relativ hart bestraft, indem er in die Mauer knallt und sich möglicherweise das Auto beschädigt. Das heißt, man nimmt auch nicht billigend in Kauf, dass man vielleicht mal die Strecke verlässt, so wie das aktuell oft der Fall ist, auch wenn die Begrenzungen elektronisch überwacht werden.
Bin ich mir, also interessante Idee. Ich denke nur noch gerade drüber nach, was ich davon halten soll. Ich meine, für die Formel E ist typisch, überall stehen Mauern, ist klar, das ist ein Tanz zwischen den Betonbarrieren, immer in der Formel E gewesen und sollte es meiner Meinung nach auch irgendwie bleiben. Deswegen hat die Formel E sich ja so lange dagegen geweigert, auf große, permanente Rennstrecken zu wechseln. Und sogar in Mexiko, was dann wahrscheinlich die permanenteste der Rennstrecken ist, die die Formel E in ihrem Rennkalender so hat, selbst da stehen ja überall Mauern. Und in Valencia, ich stelle mir das halt auch optisch irgendwie komisch vor. Weil wenn, dann muss man halt die komplette Rennstrecke einbauen in Mauern. Weil so eine halbe Mauer ist doch auch, also, wie stellt der, was glaubst du denn, wie der sich das vorstellt? Komplett einmauern die Strecke oder da, wo man sich raustragen lassen könnte, eine Mauer bauen und dann aber wegmachen?
Ja, ich denke eher da, wo man sich raustragen lassen könnte, denn wie gesagt, die komplette Strecke in Mauern fassen, das dürfte allein logistisch überhaupt nicht machbar sein. Ja, es hat seine Vor- und Nachteile, definitiv. Und bei den Vorsaisontestfahrten war es ja so, dass sogar die Schikane auf der Startzielgeraden entfernt wurde, damit man keine Mauern direkt an der Strecke stehen hat, um weniger Beschädigungen an den Autos in Kauf zu nehmen. Ja, das ist dann natürlich jetzt kontraproduktiv, wenn man jetzt bei Valencia E-Prix die Mauern da überall wieder hinbaut.
Und abgesehen davon würde ich gar nicht unterstreichen, dass Valencia unbedingt so viele asphaltierte Auslaufzonen hat. Klar, Kurve 1, die soll es ja aber ohnehin gar nicht geben. Weil in Valencia eine andere Streckenführung genutzt werden soll bei dem E-Prix. Im Gegensatz zu den offiziellen Vorsaisontestfahrten soll da nämlich irgendeine Adaption vorgenommen werden. Nur das Infield oder keine Ahnung was. Weiß noch niemand, wie die Strecke aussehen soll. Aber abgesehen von dieser ersten Kurve gibt es wenige Stellen der Rennstrecke, wo man sich so wirklich weit raustragen lassen kann. Weil früher oder später kommt da nämlich ein Kiesbett. Reicht nicht ein Kiesbett eigentlich auch aus als Begrenzung der Strecke? Da ist dann zwar der Curb zu Ende und dann kommt dann noch so ein bisschen Auslaufteppich und dann kommt das Kiesbett. Dann ist halt das Kiesbett die Mauer. Es kostet auch Zeit und macht aber nicht so viel kaputt wie eine Mauer im Zweifelsfall.
Hat natürlich auch andere Nachteile. Wenn ein Auto durch ein Kiesbett fährt, werden schon mal Steine hochgeschleudert. Ich kann mich vor nicht allzu langer Zeit mal an ein Formel-1-Rennen erinnern, wo dann tatsächlich jemand so einen Stein aus dem Kiesbett an den Finger geschleudert bekam und dann übelste Schmerzen beim Lenken hatte. Geht natürlich alles, aber wie gesagt, auch Kiesbetten sind in den letzten Jahren so ein bisschen zur Mangelware geworden. Und die Streckenführung in Valencia steht ja auch noch nicht offiziell fest. Und ich weiß nicht, ob man da tatsächlich an allen Stellen, wo es relevant ist, irgendwo ein Kiesbett hat.
Vielleicht ist ein Nagelbett in der Auslaufzone eine Option für die Formel E. Da fliegen dann keine Steinchen durch die Gegend, sondern einfach Reifenteile, die dann kaputt gehen. Ist auch eine Art von Strafe. Und also, da geht ehrlich gesagt weniger kaputt bei so einem Nagelbett als bei einer Mauer. Reifen kann man halbwegs gut austauschen und geht schneller, als das ganze, irgendwie das ganze Bodywork vom Auto auszuwechseln. Das ist meine Idee.
Ich werde es bei der Firma vorschlagen. Vielleicht kommen sie auf deine Idee zurück.
Ich bin ohnehin gespannt, was die FIA entscheidet beim E-Prix in Valencia. Wie gesagt, ich glaube, das ist eine Sache, die abhängig davon ist, wie die Strecke am Ende aussehen wird. Denn auch Sam Bird weiß noch nicht, wie der Valencia E-Prix aussehen soll, wie diese Streckenführung da sein soll. Von dem, was man so hört, soll Valencia wohl noch ein bisschen hinausgezögert werden, die Layout-Veröffentlichung. Tja, abhängig davon, wie das aussieht, wäre das vielleicht sogar eine gute Idee, die der Sam da hat. Immer eine gute Idee. Dafür ist doch auch unser lieber Tobi Wirz bekannt. Der hat seine eigene Rubrik in unserem E-Pod und die heißt Tobis Teleskop. Das wird immer richtig spannend. Haltet euch fest. Die E-Pod-Serie mit den besten Nebengeschichten aus der Formel E.
Adam Carroll ist in der Formel E zurück. Der Brite, der in der Debütsaison von Jaguar Teamkollege von Mitch Evans war, stand seitdem mehrfach vor seinem Formel E-Comeback. Nun hat er einen Vertrag mit NIO als Test- und Ersatzfahrer für die Formel E abgeschlossen.
Cool. Adam Carroll ist für mich der Fahrer, der am häufigsten am nächsten dran war an einem Cockpit. Vielleicht gibt's noch jemand anderen, der sich mehr um so ein Formel-E-Cockpit gerungen hat. Das ist kein Satz. Aber Adam Carroll, der stand schon mal im Gespräch bei Abt, damals Vorgänger von Audi. Und bei NIO stand er kurz vor der Verpflichtung, als da Luca Filippi ihm den Platz weggenommen hat in letzter Minute. Und bei Virgin war der schon im Gespräch. Und dann irgendein anderes Team, glaube ich, auch noch, Andretti oder sowas, weil sich jemand den Magen verdorben hat, dann kam der vielleicht nochmal ins Gespräch. Und am Ende ist er bei Jaguar gelandet, wurde nach einem Jahr vor die Tür gesetzt, weil die Leistungen nicht dem entsprachen, was sich Jaguar vorgestellt hat, wurde mit Nelson Piquet Jr. ersetzt und Carroll ist dann irgendwo in der Formel-E-Versenkung verschwunden, ist ein bisschen im GT-Sport unterwegs gewesen, hat zwei italienische Restaurants aufgemacht in seiner Heimat Nordirland und jetzt wieder zurück als Reservefahrer in der Formel-E. Was macht so ein Reservefahrer eigentlich? Der ist vor allem Kaffeetrinker, oder?
Im Idealfall ja. Wenn es nicht ganz ideal läuft, ist er natürlich bereit, ins Auto zu springen, wenn der oder wenn einer der beiden Stammpiloten ausfällt. Aber grundsätzlich ist es so, dass er der Sicherheit dient, dass man jemanden zur Verfügung hat. Sollte, wie zum Beispiel Oliver Turvey vor ein paar Jahren sich mal verletzen oder Nick Heidfeld hatte sich eine Verletzung an der Hand zugezogen und fiel mal aus, wo dann Oliver Rowland für ihn angesprochen ist. Für solche Fälle ist der Ersatzfahrer sehr praktisch.
Und natürlich beim Team unterstützen im eigenen Rennsimulator. Der steht in Oxford oder Umgebung von NIO. Die haben kürzlich da mit der Vorbereitung begonnen für die RIA. Denn es sind ja 14 Tage vor dem Rennen. Das bedeutet, die Teams haben in den vergangenen Tagen alle die Simulatordaten erhalten für die Rennstrecke vor den Toren RIAs. Das bedeutet, Carroll und Co. KG sitzen gerade sicherlich im Simulator und trainieren fleißig für den Saisonauftakt. Dafür ist er auch gut, der Adam Carroll. Zeit für unser Grid Dummies Formel E Quiz. Fester Bestandteil in einer jeden E-Pod-Episode. Ein bisschen Formel E-Wissen zusammenkehren, ein bisschen Formel E-Wissen abtesten. Tobi und meine Wenigkeit, ebenfalls Tobi, haben sich in den vergangenen Stunden ein paar Fragen überlegt und testen jetzt mal den jeweils anderen ab. Wollen wir mal gucken, wer heute die Oberhand gewinnen kann, Tobi?
Sehr gerne.
Leg du mal los. Deine erste Frage, bitte.
Ja, ich beginne mit Adam Carroll. Der ist ja bekanntlich zurück in der Formel E. Zwar nur Ersatzfahrer bei NIO, aber immerhin. Sein letztes Rennen bestritt er in Montreal 2017. Das ist ja auch schon eine ganze Weile her. In seinen bislang 12 Formel-E-Rennen sammelte er 5 Punkte und liegt damit auf Platz 45 der ewigen Bestenliste. Mit welchem Fahrer teilt er sich diesen Platz?
Ach, Herr Jemine, oh Gott, ich und Statistiken, das ist doch deine Rubrik. Du musst es bestimmt noch nicht mal nachgucken, Tobi. Du bist so einer, der weiß sowas. Der kann alle Top 50 Formel-E-Punkte-Fahrer aus dem Kopf.
Ich muss zugeben, ich musste nachgucken. Ich hatte eine Idee, aber ich war mir nicht ganz sicher.
Ich habe viele Ideen, das ist das Problem. Ich vermute, dass so Fahrer zum Beispiel wie Pechito Lopez ähnlich viele Punkte erreicht haben könnten. Andererseits stand er damals eben bei diesem Montreal-Rennen, glaube ich, auf dem Podium, was ja schon mal ordentlich mehr Punkte gibt. Wie viele Punkte hat er erzielt? Hast du das gesagt?
Gehört
das
5. Frage?
5, na gut. Podium gibt mindestens 15, also kann es Pechito nicht sein.
Das ist schon mal nicht falsch, deine Antwort.
Tja, das war das erste Bauchgefühl. Und eigentlich habe ich mir vorgenommen, beim Grid Dummies Quiz immer aufs Bauchgefühl zu hören. Welcher anderer Fahrer hat nur 5 Punkte in seiner Formel-E-Karriere erzielt?
Also 5 Punkte, das glaube ich, ist ja klar. Das muss ja entweder eine ziemlich kurze oder eine lange, aber dafür sehr erfolglose Formel-E-Karriere gewesen sein.
Ich habe so ein Schmunzeln gehört und denke jetzt gerade an Marching War. Das kann tatsächlich sein, dass der 5 Punkte erzielt hat. Ich tendiere zwischen der kurzen Formel-E-Karriere von Pierre Gasly und Marching War. Aber ich glaube, Gasly wurde Vierter bei seinem Debüt oder sowas und das gibt 10 Punkte und damit mehr als 5. Ich sage Marching War, komm.
Marching War ist leider falsch. Es ist Esteban Gutierrez.
Ah, auch nicht.
Der E-Gutti.
E-Gutti, da haben wir ihn wieder. Unser E-Bot-Stammgast. Na gut, okay. Aber da gibt's verdienterweise keinen Punkt für. Vielleicht kriegst du deinen ersten Punkt. Es geht um Stellantis. Das große neue Unternehmen, zu dem Fiat Chrysler und die PSA-Gruppe fusioniert sind, hatten wir vorhin schon. Die sind ja mit DS in der Formel E vertreten. Wir haben schon von Alfa Romeo und von Maserati gehört. Bei uns in den Notizen stehen noch zwei andere Teams, über die wir gar nicht geredet haben. Abarth und Lancia. Fallen dir denn noch zwei Namen ein, zwei andere, die zu dieser Stellantis-Gruppe gehören?
Oh, das ist jetzt in der Tat nicht sonderlich schwierig. Stellantis ist ja ein Zusammenschluss von Fiat Chrysler und PSA. Ja, PSA ist Peugeot Citroën, DS Automobil natürlich. Und Fiat Chrysler ist Fiat, Ferrari, Maserati, Alfa Romeo, Abarth habe ich eben auch schon genannt. Und der Chrysler-Teil besteht natürlich aus Chrysler. Dann aufgrund eines später Chrysler genannten Sportwagens, der ursprünglich allerdings Dodge Viper hieß, weiß ich, dass auch Dodge dazu gehört. Ich weiß, dass zum Beispiel das frühere Modell Dodge Ram mittlerweile eine eigene Marke ist. Und ich glaube, ich glaube Jeep gehört auch dazu, oder?
Vollkommen richtig. Und in Rüsselsheim schütteln sie sich alle gerade, weil Opel natürlich auch noch dazu gehört. Aber das war also Respekt, Tobi. Respekt. Fast alle aufgezählt und ich bin gar nicht groß mitgekommen. Ich glaube, Mopa gibt's auch noch, die dazu gehören, habe ich noch nie von gehört. Und natürlich dem britischen Opel-Ableger Vauxhall, der ist auch noch in der Stellantis-Gruppe dabei. Punkt für dich.
Okay. Mopa kenne ich allerdings nur als Ersatzteil und Tuningteil. Lieferant als Abkürzung für Motorparts.
Das ist richtig. Egal. Hier steht allerdings, ich bin gerade in der Internet-Enzyklopädie meines Vertrauens, ist ein Automobilzulieferer, der zu Fiat Chrysler Automobiles gehört und durch den Chrysler-Konzern gegründet wurde. Und dadurch gehört es dann aber zu Stellantis offiziell auch dazu.
Okay.
Punkt für dich.
Prima. Kommen wir zu meiner nächsten Frage. Und zwar für Formel E und Simracing Interessierte, die nicht gerade Germany's Next Topmodel gucken, stand am Donnerstagabend das dritte Rennen von Formula E Accelerate auf dem Plan. Race at Home Challenge Sieger Kevin Siggy im BMW gewann das Rennen und schloss damit in der Gesamtwertung zu Aaron Jajowski auf. Die Frage an dich lautet, warum erinnerte die letzte Runde des Rennens viele Fans an den Mexico City E-Prix 2019?
Ah, leere Akkus. Da muss ich nicht lange überlegen, weil sich zwei Fahrer verschätzt haben. Wenn ich gut bin, kriege ich sie auch noch zusammen. Ich glaube, Jano Obmir war dabei oder Bono Heuss, der andere Mercedes-Fahrer, zusammen mit Graham Carroll. Beide bekannt, also Heuss und Carroll aus dem Las Vegas E-Race. Aber das war gar nicht die Frage, wer dabei war, sondern vor allem warum. Leere Akkus ist die Antwort. Die sind ausgerollt, eine Runde vor Schluss.
Absolut richtig.
Yeah. Keine schwere Antwort. Stattdessen machen wir einfach weiter mit der zweiten Frage. Es soll noch einmal so in Richtung Stellantis gehen. Es geht aber eher in Richtung Langstreckensport mit Peugeot. Die steigen dort 2022 mit einem Hypercar ein. Damit dabei ist Kevin Magnussen, frischer Formel-1-Aussteiger. Aber, um mal den Bogen in Richtung Formel E zu schlagen, mit einer ganzen Menge Talent aus der Elektroserie. Tobi, welche der zukünftigen Peugeot-Fahrer haben denn schon mal an einer offiziellen Formel-E-Session teilgenommen?
Oh, das ist gut, dass du es auf eine Formel-E-Session beziehst. Da weiß ich nämlich, dass auch James Rossiter mitzählt. Loic Duval ist auf jeden Fall mit dabei.
Richtig.
Und Jean-Éric Vergne natürlich auch der aktuelle, der eben nicht mehr aktuelle Formel-E-Champion.
Ja.
So, aber damit haben wir drei. Waren das die du wissen wolltest, oder fehlt noch jemand?
Es fehlt noch, die Antwort ist noch nicht komplett.
Die Antwort ist noch nicht komplett. Boah, Schande, wer war denn das jetzt noch? Offizielle Formel-E-Session. Also ich weiß, dass Paul Di Resta mit dazu gehört, aber ich weiß nicht, ob der schon mal eine offizielle Formel-E-Session gefahren ist.
Vielleicht fallen dir noch die zwei anderen Namen ein? Wenn nicht, lock die drei ein.
Ich glaube, Mikkel Jensen war einer, aber der hat ja, glaube ich, noch weniger mit der Formel E zu tun gehabt. Auf den letzten komme ich tatsächlich nicht. Ich würde tatsächlich vermuten, dass Paul Di Resta mal an irgendeiner Formel E-Testfahrt, einer offiziellen, teilgenommen hat. Also Paul Di Resta ist meine Antwort.
Hast du ein Glück. Paul Di Resta ist der vierte im Bunde neben Rossiter. Erstes freies Training in Marrakesch letztes Jahr, als niemand Geringeres als Jean-Éric Vergne krank war, mit Kopfweh und Fieber und all so Zeugs. Da hatte man kurz Angst, dass Vergne Corona hat. Entpuppte sich dann allerdings als harmlos war die Erkältung nicht, aber als keine Corona-Erkältung. Und Loic Duval natürlich Stammfahrer. Und Paul Di Resta, der ist 2018 beim Rookie-Test am Start gewesen in Marrakesch, für Jaguar ins Auto gestiegen.
Hatte ich nicht mehr auf dem Schirm, aber habe ich ja gut geraten.
Neben Pietro Fittipaldi. Deine nächste Frage.
Ja, und zwar geht es jetzt als nächstes um die Extreme E. Die Gewinner in der SUV-Serie erhalten bei der Siegerehrung Plastikmüll überreicht.
Ja, cool.
Allen Ernstes. Allen Ernstes jetzt. Die Trophäen für die SUV-Serie werden von der Firma 3Devo mit einem 3D-Drucker aus recyceltem Kunststoff hergestellt. Die Frage an dich, aus welchem Land stammt das Unternehmen?
Ich meine mich an die Meldung zu erinnern und glaube, weil halt so auch 3D-Druck so ein mitteleuropäisches Ding ist einfach. Ich glaube, die Firma kommt aus den Niederlanden. Und ja, ich habe vorhin gesagt, man soll nicht aufs erste Bauchgefühl hören, aber ich mache es jetzt trotzdem, weil mir keine bessere Idee einfällt als Holland. Ich glaube, sie kommen nicht aus Deutschland. Das wüsste ich, wenn die aus Deutschland kommen würden. Und irgendwas klingelt bei den Niederlanden. Das ist meine Antwort.
Tja, wie sagt der Volksmund schon, Orange trägt nur den Müllabfuhr. Und was macht man mit Müll? Trophäen. Und die kommen natürlich aus den Niederlanden. Die Antwort ist richtig.
Schöne Eselsbrücke. Sehr schön. Dann ist das mein zweiter Punkt von dreien möglichen.
Sehr schön.
Jetzt hast du noch die Option, heute den Sack zuzumachen, den Müllsack.
Oh, oh.
Und das Squid Dummies Quiz zu gewinnen. Die nächste Frage. dreht sich um Neil Jani, der ja aus der Formel E raus ist, ersetzt mit Pascal Wehrlein im Porsche-Werksteam. Letzte Saison hat Jani eine Menge Pech gehabt, konnte nie so wirklich mit seinem Teamkollegen André Lotterer mithalten. Und inzwischen vermutet er, dass es vielleicht entweder bei ihm selbst nicht Klick gemacht hat oder bei seinem Chassis vielleicht ein bisschen zu viel Klick gemacht hat. Eine Vermutung, die er nämlich kürzlich bei unseren Kollegen vom Motorsport Network geäußert hat, ist, dass er eventuell einen Großteil der Saison mit einem defekten Chassis unterwegs war und als er dann im vorletzten Rennen der Saison das Chassis gewechselt hat nach einem Unfall, lief es plötzlich und er war nicht mehr so weit weg von der Pace. Viel zu weit ausgeholt jetzt jedenfalls. Der kommt zurück in die WEC, Jani, nach seinem Formel E aus. Welches Auto wird er denn 2021 in der Langstrecken-WM fahren?
Oh, also, ich weiß, dass er zusammen mit Kevin Estre fahren wird, der ja auch den Grello Porsche auf der Nordschleife lang bewegt wird. Ich denke, es ist ein Porsche 911 RSR.
Das ist vollkommen richtig. Dein dritter Punkt im Quiz heute und damit der verdiente Sieg. Applaus, Applaus.
Danke.
Sehr gut. Na dann, wie immer verloren, aber macht ja nichts.
Das
ja.
Stimmt gar nicht.
Gratulation, Tobi. Dann sind wir schon durch mit der Episode für heute. Es geht in Richtung Fastnachts-Karnevalswoche. Du hast bestimmt richtig viele Sitzungen vor dir, Tobi, nicht wahr?
Also, wenn ich ganz ehrlich bin, nein. Es ist ja so, dass auch hier im Rheinland dieses Jahr Karneval höchstens virtuell stattfindet und von der allgemeinen Karnevalsstimmung, die sonst um diese Jahreszeit hier zu spüren ist, quasi so gut wie gar nichts übrig geblieben ist. Aber das ist halt im Jahr 2021 so. Das muss man so, denke ich mal, hinnehmen für ein Jahr. Und die Karnevalisten schauen schon hoffnungsvoll ins Jahr 2022, wenn es dann wieder richtig losgehen soll.
Ja, ich gehöre nicht unbedingt dazu, aber freue mich trotzdem auf 2022 und Fasenacht in Mainz. Früher dachte ich auch, das ist vollkommen die Quatschveranstaltung. Ich komme ja aus dem großen Berlin, wo es sowas überhaupt nicht gibt. Aber jetzt, wo ich mal so ein bisschen hier nach Mainz zum Studieren gezogen bin, muss ich sagen, ist gar nicht so schlimm, wie ich mir das immer vorgestellt habe. Egal, ob ihr Karneval, Fasnacht, Fasend, was auch immer feiert oder nicht, macht's gut. Habt eine schöne Woche. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder mit der Vorschau auf die Reha. Bleibt uns gewogen. Macht's gut.
Ciao.